Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Und es geschah nach diesen Worten etwa 8 Tage. Da nahm Jesus Petrus und Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf den Berg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, dass das Aussehen seines Gesichtes anders wurde und seine Kleidung weiß aufblitzte. Und siehe, 2 Männer unterhielten sich mit ihm, die Mose und Elia waren. Sie erschienen in Herrlichkeit und sagten seinen Ausgang an, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Und Petrus und die mit ihm waren vom Schlaf bedrängt. Da sie sich aber wach gehalten hatten, sahen sie seine Herrlichkeit und 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie sich von ihm trennten, dass Petrus zu Jesus sprach: Meister, es ist gut, dass wir hier sind, und wir wollen 3 Hütten machen, eine für dich und eine für Mose und eine für Elia. Dabei wusste er nicht, was er sagte. Und als er das sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie fürchteten sich, als sie in die Wolke eingingen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein Sohn, der Erwählte, auf ihn hört. Und da die Stimme kam, fand Jesus sich allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemandem etwas von dem, was sie gesehen hatten. Evangelium Jesu Christi. Die meistens steht bei solchen Texten das Wichtigste am Ende. Und das wäre hier die Stimme, die sagt: Dieser ist mein Sohn, der Erwählte, auf ihn hört. Und wenn man da weiterdenkt, dann legt es sich irgendwie nahe, die ganze Geschichte, also nicht nur, aber auch als so eine Art Gebetserfahrung oder Gebetserlebnis der 3 Jünger aufzufassen. Und so will ich das jetzt auch tun. Was die da erleben, ist natürlich was Wunderbares. Also es ist wie eine Erleuchtung ihrer selbst, und sie sehen auch, also in dieser Erfahrung, irgendwie Jesus als durchleuchtet an, und der spricht da mit den Protagonisten des Alten Testaments, Mose für das Gesetz und Elia für die Propheten, bilden da irgendwie eine Einheit, die ja die Pharisäer immer bestritten haben. Also der gehört da dazu. Und die Wirkung dieser Erfahrung auf die Jünger ist so, ich deute das mal, das habe ich auch im Kommentar gelesen, dass man das so deuten kann. Also so eine tiefe Entspannung, die hier als fast wie Schlaf, sie werden vom Schlaf bedrängt, also bedrängt weiß ich nicht, aber die Hindus, die beschreiben die letzten beiden Stationen des Meditationswegs als Schlaf mit Träumen, das ist noch so unruhig, und die letzte Station ist der traumlose Schlaf. Nicht, dass da jemand wirklich schläft, aber so fühlt es sich an. Ganz entspannt, das Bewusstsein ganz abgesenkt. Und so ähnlich stelle ich mir vor, war das hier bei den Jüngern, die also einerseits so am Schlafen sind und andererseits doch wach. Denn sie sehen seine Herrlichkeit und die zwei Männer. Und das Ganze ist so wunderbar, so wunderschön, dass sie die Erfahrung gerne halten wollen und da die drei Hütten bauen. Aber dann heißt es, Petrus wusste nicht, was er sagte. Ich glaube, wenn wir hier sitzen oder wenn wir einen spirituellen Weg gehen, dann ist es oft irgend so eine ähnliche Erfahrung von Erleuchtung oder von Einheit, von Zugehörigkeit zu Gott, von Licht oder irgend sowas, die wir klammheimlich anstreben. Wir würden auch gern die drei Hütten bauen, in denen wir dann diese Erfahrung sozusagen konservieren können. Aber das ist es nicht. Das wird uns manchmal gegeben und dient zur Ermutigung, dass wir den Weg weitergehen. Aber der Weg besteht nicht darin, dass wir in dieser Erfahrung Hütten bauen, sondern, wie die Stimme sagt, auf ihn hört. Und da sozusagen Jesus, der Urheber dieser Erfahrung der Jünger ist, oder die mit ihm, diese Erfahrung mit Jesus verbunden ist, ist es auch ziemlich plausibel, auf ihn zu hören. Die Frage ist, was hören wir denn da, wenn wir auf ihn hören? Naja, das die Evangelien oder das Neue Testament sagen uns das ja, aber das sind viele Worte. Gibt es etwas sozusagen wie einen Schlüssel dazu? Und ich glaube schon, oder ich meine das jedenfalls. Die netterweise gibt uns die Lesung schon einen ersten Hinweis. Also achtet auf jene, die nach dem Vorbild leben, das ihr an uns habt. Und dann gibt es die anderen, die das nicht tun und die werden als Feinde des Kreuzes Christi bezeichnet. Also das sind sozusagen die beiden Polaritäten, zwischen denen wir stehen. Einerseits als Feinde des Kreuzes Christi leben und das heißt den Bauch füllen, ihr Gott ist der Bauch, ihr Ruhm besteht in ihrer Schande, Irdisches haben sie im Sinn. Ja, da gehören wir schon auch dazu, mehr oder weniger. Das ist vielleicht jetzt, also ich denke immer, unsere Gesellschaft, die lebt, wir leben halt so. Ja? Unser Gott ist der Bauch, was wir kriegen können, uns einverleiben, nehmen, gieren. Irdisches haben sie im Sinn. Ja, das stimmt. Und das Gegenbild wäre dann, als Freunde des Kreuzes Christi zu leben. Ist es das, was wir hören sollen? Der Text selber strotzt sozusagen von Hinweisen darauf. Der Beginn, es geschah nach diesen Worten etwa 8 Tage. Was war denn vor 8 Tagen? Vor 8 Tagen hat zum ersten Mal Jesus sein Leiden angekündigt, dass er nach Jerusalem gehen muss und dort von den Schriftgelehrten und hohen Priestern irgendwie verhaftet wird und dass die ihn umbringen und dass er auferstehen wird. Und hat sich dann gleich noch an die Jünger gewendet und gesagt, und ihr könnt nur meine Jünger sein, wenn ihr euch selbst verleugnet und euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. So findet ihr euer Leben, sonst verliert ihr es. Das war vor 8 Tagen. worauf sich diese Stelle bezieht. Und sozusagen mit dieser Geschichte von der Verklärung, die hat so eine Parallele in der Taufgeschichte. Mit der Taufgeschichte beginnt das öffentliche Wirken Jesu in Galiläa. Da gibt es auch eine Himmelsstimme, da wird Jesus angeredet, du bist mein geliebter Sohn. Und jetzt eine Parallele, wieder die Himmelsstimme, die jetzt die Jünger anredet. Und die steht zu Beginn des Weges Jesu nach Jerusalem. Also sozusagen am Beginn, wo deutlich wird, dass er sein Kreuz auf sich nimmt. Und mit Mose und Elia unterhält er sich über seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte, wie es in dem Text heißt. Sein Ausgang. Kreuz und Auferstehung. Und die Wolke, da ist es dann nimmer wohlig, sondern die macht Angst. Das ist auch so, wenn man in eine Wolke kommt, das ist alles grau, nass und kalt, das macht Angst. Dieses Hören auf den Sohn, den Erwählten, ja, das ist schon ein bisschen eine mulmige Sache. Was bedeutet dieses Kreuz? Also ich glaube, dass wenn von Kreuz die Rede ist, dass das nicht Askese meint. Also das sind nicht die Dinge, die wir uns selber auferlegen. Also wir zwingen uns zu fasten und alles Mögliche, ja, Opfer zu bringen oder sowas, keine Ahnung. Das ist noch alles unter unserer Kontrolle. Das machen wir selber. Und wenn man es dann irgendwie geschafft hat, dann kann man sich hinterher stark und gut fühlen, dass man das hingebracht hat. Das ist noch nicht Kreuz. Kreuz ist was, was im Leben auf uns zukommt. Oder vielleicht auch schon da ist. Dass wir uns nicht bestellt haben, weil es nicht angenehm ist. Es ist was Unangenehmes. Und deswegen ist unsere spontane Reaktion, das loszuwerden. Und das machen wir so ähnlich, wie die Tiere das auch machen. Wenn die unter Spannung kommen, dann fliehen die einen, die anderen greifen an und die Dritten, wenn es gar nicht mehr anders geht, stellen sich tot. Und so ähnlich machen wir das auch. Also die einen lieben die vorne Verteidigung, wenn eine Spannung entsteht, das Kreuz kommt, dann gehen sie auf die Sache los und versuchen das irgendwie zu beseitigen, damit die Spannung einfach aufhört. Die ist schwer auszuhalten für uns. Und die anderen, die lieber fliehen, ziehen sich zurück oder lenken sich ab oder konsumieren oder irgendwas, versuchen das zu vermeiden und zu vergessen, was da ist. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, ziehen wir uns die Decke über den Kopf und verkriechen uns und stellen uns tot. Das haben wir von Anfang an so getan, unseres Lebens, und gelernt. Und wir erleben das heute manchmal als Muster. Die haben uns ja lange geholfen, mit dem zu Rande zu kommen, womit wir nicht wirklich haben leben können, was uns überfordert hat. Also die Leute, die das Gefühl bekommen haben, vermittelt bekommen haben von ihren Eltern oder von denen, die da von ihren primären Bezugspersonen, wie das so heißt, dass sie eigentlich nicht sein sollten. Die mussten irgendwas entwickeln, um das nicht zu spüren, weil das ist unerträglich. Oder die anderen, die gelernt haben, dass sie alles geben müssen, um zu genügen, und nicht genügen war auch unerträglich. Die haben halt gelernt zu leisten und zu arbeiten. Oder andere perfekt zu sein, um ja keinen Fehler zu begehen, weil Fehler zu begehen war unmöglich. So haben wir alle unsere Muster, die darin bestehen, irgendwas gelernt zu haben, um das Schlimmste von uns fernzuhalten. Das Kreuz. Aber heute sind wir ein paar Jahre älter. Und dann erweisen sich die Muster als Gefängnisse, die uns zwar sozusagen am Dasein gehalten haben, aber ein Leben mindestens anfanghaft in Fülle verhindert haben. Sie haben uns ein Gefängnis geschaffen. Und wenn wir anfangen, an den Gitterstäben zu rütteln, was bedeutet, dem Muster nimmer so zu folgen, bedeutet es, dass wir die Gefühle, die das Muster in der Lage war, von uns fernzuhalten, die Spannung wegzutun, dann erleben. Das erfordert das, wovon das Neue Testament dauernd spricht, Glauben, Vertrauen. Und sozusagen das Zeichen für diesen Glauben ist das Kreuz Jesu und das zur Auferstehung führt. Die Ablehnung seiner Volksgenossen und der führenden Schichten, die ist auf ihn zugekommen in dem Maß, wie er zu sich und zu seiner Botschaft gestanden hat. Das hat er so nicht gewollt. Er hätte gewollt, dass Israel sich bekehrt. Aber das hat es nicht. Schon gar nicht die Institution. Schon gar nicht die, die was zu verlieren hatten. Die vom Status quo ihr Dasein gut leben konnten. Und dann ist er dieser wachsenden Ablehnung nicht ausgewichen. Er hat sie nicht gewollt, aber er hat sie nicht vermieden. Er ist reingegangen. Und das Rumi, ein islamischer Mystiker, schreibt irgendwo, die einzige Voraussetzung für Auferstehung ist, dass man stirbt. Sonst kann man nicht auferstehen. Und er sagt ja den Emmaus-Jüngern, dann musste der Messias nicht all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen. Irgendwie ist es einfach so, dass unsere Verwandlung in die Zugehörigkeit zu Gott hinein daran hängt, dass wir die Kreuze, die in unserem Leben auf uns zukommen, annehmen und aufnehmen. Sonst findet diese Verwandlung nicht statt. Und das hat man oft, wenn man Leuten begegnet, die durch Leiden durchgegangen sind. Die sind in einer Weise, die man schwer beschreiben kann, sind die anders geworden, die sie auch selber nicht beschreiben können. Wie hier unsere Jünger, sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Da gibt's noch gar keine Worte. Das dauert, bis das irgendwie im eigenen Hirn ankommt und man das anfangen kann, das in Worte zu fassen. Also das Kreuz, das im Leben auf uns zukommt, anzunehmen. Das ist das, was unser Leben in das Leben Gottes hinein verwandelt. Und die Passion und Auferstehung Jesu sozusagen sind der Garant für uns dafür. Ich glaube, wenn wir hier sitzen und versuchen, uns auszuhalten, dann, sag ich mal heute, üben wir uns in Kreuzesnachfolge. Wir können uns ja nicht wirklich, also wir können schon ein bisschen schummeln und das müssen wir auch wahrscheinlich tun ab und an. Aber da, wo wir uns versuchen, so anzunehmen und auszuhalten, wie wir uns eben jetzt vorfinden, und unsere ganzen Vorstellungen, wie wir hier meditieren und wie wir dann also zur Erleuchtung kommen und die Hütte bauen und so weiter, loslassen und einfach das sind, was wir sind. Also die Facette, die uns gerade sozusagen angeboten wird, sind. Da geschieht etwas von dieser Verwandlung in die Zugehörigkeit zu Gott hinein, die nochmal tiefer ist und was anderes ist als Trostgefühle oder irgend sowas. Ja, darum geht's, das hier zu üben und natürlich auch im Leben zu üben, zu Hause, die Durststrecken zu durchwandern, im Vertrauen, dass sie uns verwandeln. Oder vielleicht hat schon mal jemand in den Delp-Text geschaut, den ich euch gegeben habe, dieses Durchleben der Stunden, statt an der Oberfläche sozusagen die schnell irgendwie wegzukriegen, der Guten und der Bösen, bis zu dem Punkt, an dem sie aus Gott hervorgehen. Dann wird das Leben frei, in der Freiheit, die wir immer gesucht haben. Es ist derselbe Gedanke. Das Durchleben der Stunden im Vertrauen darauf, dass sie uns in Gott verwandeln.